So ein Tag wie gestern habe ich als Elia noch nie erlebt auf dem Berg Karmel. Endlich kam das mal auf den Tisch. Wer ist denn nun gültig? Baal oder Gott? Wer ist der Richtige? Und stellt euch vor, die 450 Baalspriester, die da waren, das war eine Riesenarmee, als sie den Berg hochkamen. Da war richtig was los. Und das reichte ja noch nicht. Es waren noch über 400 Propheten der Aschera da. Sie alle kamen und wollten zeigen, dass ihr Gott der einzige Gott ist. Wollten zeigen, was wirklich zählt. Und das war schon eine ganz schöne Herausforderung für mich. Die Israeliten waren auch alle da. Alle, die mich kannten, und manche kannten mich auch gar nicht, als Prophet in dem Land. Und dachten, was passiert denn hier? Sie sollten miterleben, was hier passiert. Und es wurden Brandopfer aufgebaut, es wurden Tiere geschlachtet. Da war richtig was los. Und den ganzen Tag war Trubel und Hektik. Und mein Satz, wie lange wollt ihr noch auf zwei Hochzeiten tanzen, der ist gut angekommen. Da haben viele noch lange wahrscheinlich drüber nachzudenken. Und ich gebe zu, es hat auch Spaß gemacht, die anderen so ein bisschen zu necken, als nichts passierte und kein Feuer vom Himmel kam. Zu sagen, ja, was ist denn mit eurem Gott? Ist er vielleicht gerade nicht da? Oder vielleicht schläft er, ihr müsst lauter reden, damit er euch hört. Und dann kam endlich meine Stunde. Dankeschön. Dann kam endlich meine Stunde. Jetzt war ich dran. Und ich habe gebetet und Gott hat Feuer vom Himmel gebracht. Und das, was ich vorhergesagt habe, ist passiert. Was für ein Tag. Den werde ich in meinem Leben nie vergessen. Könnte man meinen, oder? Wir lesen jetzt mal weiter den Tag danach, was dann passiert. Wer mitlesen will, ist herzlich eingeladen. Erste Könige. Habe ich das hier an? Ist es? Vielleicht müsst ihr mal weiterklicken. An ist es? Ah, jetzt. Baal versus Gott. Erste Könige 19. Ich lese die ersten 13 Verse einer wahrscheinlich auch nicht ganz unbekannten Geschichte. Ich habe dir die Hoffnung für alle. Nach diesem Erlebnis am Karmel, ob es wirklich der nächste Tag war oder nicht, müssen wir offen lassen, so genau steht es hier nicht. Es war aber direkt im Anschluss. Ahab berichtete Isabel alles, was Elia getan hatte. Vor allem, wie er die Propheten Baal mit dem Schwert getötet hat oder hat lassen. Da schickte Isabel einen Boten zu Elia, der ihm ausrichten sollte: Die Götter sollen mich schwer bestrafen, wenn ich dir nicht heimzahle, was du in diesem Propheten angetan hast. Morgen um diese Zeit bist du auch ein toter Mann. Das schwöre ich dir. Da packte Elia die Angst. Er rannte um sein Leben und floh bis nach Beersheba im Süden Judas. Dort ließ er seinen Dienern, der ihn bis dahin begleitet hatte, zurück. Allein wanderte er einen Tag lang weiter bis tief in die Wüste hinein. Zuletzt ließ er sich unter dem Ginsterstrauch fallen und wünschte sich, tot zu sein. »Herr, ich hatte nichts mehr. Ich kann nicht mehr«, stöhnte er. »Lass mich sterben. Irgendwann wird es mich doch sowieso treffen, wie meine Vorfahren. Warum denn nicht jetzt?« Er streckte sich unter dem Ginsterstrauch aus und schlief ein. Plötzlich wurde er von einer Berührung geweckt. Ein Engel stand bei ihm und forderte ihn auf: Elia, steh auf und iss. Als Elia sich umblickte, entdeckte er neben seinem Kopf ein Fladenbrot, das auf einem heißen Stein gebacken war, und ein Krug Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Doch der Engel des Herrn kam wieder und weckte ihn zum zweiten Mal auf. Steh auf, Elia, und iss, befahl er ihm noch einmal. Sonst schaffst du den langen Weg nicht, der vor dir liegt. Da stand Elia auf, aß und trank. Die Speise gab ihm so viel Kraft, dass er 40 Tage und Nächte hindurch wandern konnte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Dort ging er in eine Höhle, um zu übernachten. Und plötzlich sprach der Herr zu ihm: Elia, was tust du hier? Elia antwortete: Ach Herr, du allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen. Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deinen Propheten ermordet. Und nun bin ich übrig geblieben, ich alleine. Und nun trachten sie mir nach dem Leben. Da antwortete ihnen der Herr, komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor den komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen. Auf einmal zog ein heftiger Sturm auf, riss riesige Felsbrocken aus dem Berg und zerschmetterte sie. Doch der Herr war nicht im Sturm. Als nächstes bebte die Erde, aber auch im Erdbeben war der Herr nicht. Dann kam Feuer, doch der Herr war auch da nicht drin. Danach hörte Elia ein leises Säuseln. Er verhüllte sein Angesicht mit dem Mantel, ging zum Eingang der Höhle zurück und blieb dort. Und noch einmal wurde er gefragt, Elia, was tust du hier? Nach diesem Tag am Berg Karmel und dem Erlebnis, was Gott tun kann, was hätte einem da passieren können? Doch eigentlich gar nichts, oder? So ein Erlebnis, das muss fürs ganze Leben reichen. Wie oft würde man sich das vielleicht wünschen heutzutage, so etwas mit Gott zu erleben, gegen alle anderen zu gewinnen, mit so einem eindeutigen Zeichen, dass keiner sagen konnte, ach, das war ein Trick. Sie hatten Zeit, sie konnten ihre Götter bitten, aber die Götter haben nicht geantwortet. Der Einzige, der geantwortet hat, war Gott. Und mit diesem Erlebnis kommt nun Elia in den nächsten Tag. Und was passiert? Heutzutage würden wir sagen, Burnout. Irgendwie will das nicht immer jetzt. Burnout, Angst, Verzweiflung. Auf einmal ist die Drohung, die Isabel ausspricht, ihm so nah, dass er abhaut und Schiss bekommt. Gegen 450 und noch 400 Aschera-Propheten, gegen die konnte er kämpfen. Und jetzt hat er vor einer Frau Angst, vor dieser Aussage, ja, ja, du bist morgen auch dran. Würde man das von einem tollen Propheten wie dem Elia eigentlich erwarten? Wären wir da nicht stärker aufgestellt? Theoretisch ja, praktisch wissen wir es nicht. Vielleicht hat jemand solche Situationen schon erlebt. Vielleicht gibt es sowas wie Absturz, Angst und Erschöpfung. Und das ist nicht das Idealbild eines Christen. Aber doch mutet es uns doch an, was wir mit Gott erleben. Da müssten wir doch fit sein und alles wegpusten können, wegstecken können. Also so ein Erlebnis hier, das geht doch eigentlich unter die Haut. Reagiert jetzt Elia nicht ein bisschen überzogen? Gut, vielleicht wollte er sich schützen, ja, aber dann gleich so weit in die Wüste rennen, dann sich gleich den Tod wünschen? Ich weiß nicht, ob du, ob sie schon mal sowas erlebt haben. Manchmal gibt es so Situationen, vielleicht nicht immer so dramatisch, aber doch, dass man was ganz Tolles erlebt. Ich kann mich auch an manche Zeiten einer Glaubenskonferenz erinnern, wo man eine Woche auf so einer Glaubenskonferenz war, kam wieder in die eigene Gemeinde. Ach, und da war alles so nüchtern und normal und vielleicht nicht so ein richtiger Absturz, aber doch so ein Gegengewicht zu der eigentlichen Euphorie, die man haben sollte. Oder wenn Leute zum Glauben kommen und dann sagen so, wir wollen losgehen und morgen gleich in die ganze Stadt bekehren und so, sind so motiviert und dann geht man in die Stadt und keiner hört zu. Das sind so Situationen, die wir vielleicht eher nachvollziehen können. Nicht ganz so dramatisch, aber doch im Lebensbild sehr ähnlich. Wir sind ja dabei, in dieser Predigtreihe zu verstehen, wie Gottes Geschichte mit uns aussieht. Und dazu gehört eben auch, dass wir mit Angst und Zweifel und Schwäche umgehen lernen müssen. Und uns das auch eingestehen müssen, dass es das gibt. Elia haut einfach ab. Es war seine Art, mit dem Stress umzugehen. Er haut ab und will nicht mehr. Und deswegen lohnt es sich tatsächlich zu gucken für uns in diesen Text, was passiert hier. Und nicht nur, was macht Elia, sondern eben, was macht Gott mit Elia in so einer Situation, damit wir uns darauf einstellen können, was Gott mit uns macht in so einer Situation. Und ich glaube, dann wird deutlich, dass tatsächlich die Geschichte Gottes auch mit Elia eben weitergeht und nicht zu Ende ist. Drei Punkte habe ich mitgebracht. Gott drängt nicht, er sorgt und er versorgt. Ich glaube, in dieser Geschichte wird das, wie in vielen anderen Geschichten der Bibel, hier richtig deutlich, dass Gott einen ganz anderen Zugang zu Schwäche, zu Angst und zu Sorgen hat. Elia will sterben. Er sagt Gott, ganz realistisch, irgendwann muss ich doch sowieso sterben. Warum denn nicht heute? Dann ist das auf einmal ein Ende. Dann ist wahrscheinlich diese Geschichte vom Karmel noch so vor Augen, dass ich nicht mehr anderes denken muss, nicht mehr mir Sorgen machen muss. Ist doch ein logischer Punkt. Nimm mich doch jetzt schon. Er ist da tatsächlich lebensmüde. Er will sterben. Wahrscheinlich hat er auch Angst, weil die Menschen, die Israeliten, die ihm folgen, haben ja gelebt, boah, dieser starke Elia, der ist Tofte, der ist gut und der hat es geschafft, die Baalspriester zu schlagen. Und jetzt auf einmal kommt eine Frau auch noch, Isabel, und dieser jagt ihm so ein Schrecken ein, dass er nicht mehr leben will. Das ist schon schwach. Das steht ihm doch eigentlich gar nicht zu. Und doch sagt er, Gott, lass mich sterben, warum nicht jetzt? Und er ignoriert alles, was vorher gewesen ist. Er sagt ja nicht, ach, am Berg Karmel, da habe ich doch übertrieben. Da habe ich falsch reagiert. Oder ich hätte mich mal gar nicht über die lustig machen sollen. Oder hätten wir das nicht gleich morgens mit dem Feuer machen können, so ein Spektakel. Oder alle Baalspriester nachher tatsächlich umbringen, die da waren. War das nötig? Diese Gedanken hören wir hier gar nicht. Es geht nur um seine Gefühlswelt, dass er sagt, für mich ist das Leben gefühlt zu Ende. Jetzt geht nichts mehr. Jetzt kann da gar nichts mehr kommen, was mich am Leben hält, worauf ich mich freuen würde. Alles, worauf er sich freuen würde, wäre jetzt zu sterben. Bei Gott zu sein, wahrscheinlich schon positiv. Aber Gott wählt hier eine andere Perspektive. Und die sollten wir wahrnehmen. Denn Gott sagt ja nicht, Elia, komm, überleg mal, was war denn gestern? Würden wir vielleicht so machen, oder? Bei unseren Kindern oder bei Leuten aus dem Hauskreis oder wem auch immer. Du, jetzt geht's dir gerade mal nicht gut, aber was war denn gestern? Da war doch ein toller Gottesdienst, ein toller Sonntag oder ein tolles Erlebnis oder Gott hat dich doch schon mal geheilt. Warum will er dich nicht wieder heilen? Diese Geschichten denken wir uns manchmal aus als Mensch, weil wir dem anderen damit so ein bisschen auf die Schulter klopfen wollen, vielleicht auch manchmal einen Schlag in den Nacken geben wollen, nur jetzt konzentrier dich mal auf das Gute und dann geht's schon weiter. Macht das Gott hier mit Elia? Auf keinen Fall. Gott geht dem Elia einfach nach und lässt ihn in seinem Zweifel erstmal in Ruhe. Er geht zwar mit, lesen wir dann, weil in der Wüste nachher ja dann der Engel kommt und Gott diesen Engel schickt, aber er versorgt ihn erstmal. Er redet gar nicht mit ihm und macht ihm irgendwas deutlich, was er vielleicht übersehen würde. Gott hält es aus, hier den Menschen zu sehen, der verzweifelt ist, der am Boden zerstört ist, der nicht mehr will. Uns fällt das wahrscheinlich oft schwer, so jemanden so zu sehen. Und zu Recht, weil es uns jammert dann auch und wir wünschen uns, dass es ihm besser geht. Aber wir entdecken hier, dass Gott das erstmal aushält und nicht gerade rückt, sondern sagt, Elia, ich bleib an deiner Seite, lauf du mal. Ich gehe mit dir mit, ich bin da. Gott sieht hier, so habe ich das dann mal formuliert, den Menschen und nicht die Aufgabe. Gott ging es nicht darum, dass Elia funktionieren sollte und jetzt zur nächsten Aufgabe kommen sollte, vielleicht die nächsten Lebenszeichen Gottes zu präsentieren oder dem Volk wieder zu sagen, Gott ist doch der, der das gemacht hat. Vertraut ihm doch. Gott scheint hier nicht die Aufgabe so wichtig zu sein, sondern der Mensch. Er kümmert sich um den Elia, der sich unter den Ginsterstrauch legt und einfach erschöpft ist und schläft. Und er weckt ihn dann ganz sanft auf und sagt, guck mal hier, ich versorg dich erstmal. Da ist plötzlich ein heißer Stein mit einem Brot und einem Krug mit Wasser, wo auch immer das herkommt. Auch das dokumentiert Gott gar nicht und sagt, guck mal hier, ich kann dich doch hier auch versorgen. Sondern Gott bietet ihm das einfach nach einer gewissen Zeit an. Einen ganzen Tag ist er schon gelaufen. Und was hat er sich alles für Gedanken gemacht? Überlegt mal, wenn uns ein Gedanke plagt, wie man den mit sich rumträgt den ganzen Tag. Das war hier bei Elia auch. Und dadurch, dass er in die Wüste gelaufen ist, gab es wenig Ablenkungen links und rechts. Keine Bäume, keine Sträucher, kein YouTube, kein Fernsehen, kein Radio, womit man sich ablenken kann. Elia war allein mit seinen Gedanken. Und Gott hält es aus, ihn nicht sofort gerade zu rücken, sondern mit ihm zu gehen und ihn zu versorgen. Er schickt ihm einen Engel, der Wasser und Brot bringt. Er versorgt ihn einfach. Er will einfach nur, dass sein Leben weitergeht. Und er geht gar nicht darauf ein, was Elia sich das wünscht. Er versucht das auch gar nicht gerade zu rücken. Wir merken hier, dass Gott eine ganz andere Sicht auf diesen Menschen hat. Auf seinen Propheten, den er einsetzen will. Er lässt es zu, dass er zweifelt. Er lässt es zu, dass er mit seinen Gedanken lange rennt und wahrscheinlich hadert, hadert, hadert. Aber es geht ja noch weiter. Gott begegnet Elia und gibt ihm Raum und bleibt dabei. 40 Tage, so hören wir dann, soll er noch weiter durch die Wüste laufen. Und es ist tatsächlich ein gutes Wunder, mit einem Brot und einem Krug Wasser so viel Nahrung zu haben, das würde unser ganzes Ernährungskonzept durcheinander bringen, wenn das klappen würde. Aber bei Elia hat es gereicht. Dieses Brot, womit Gott ihn satt gemacht hat, und dieser Krug mit Wasser hat gereicht, dass er sich auf den Weg macht und lange durch die Wüste läuft. In Angst, in Zweifel und Schwäche ist dieses Bild der Wüste, glaube ich, gut gewählt hier. Dort, wo die da leben, war sowieso viel Wüste. Aber ist das nicht auch Sinnbild für das, was einem dann selber passiert, wenn man zweifelt, wenn man tatsächlich am Boden liegt, dass man sich auch so fühlt, als ob man durch die Wüste laufen würde? Dann ist alles irgendwie schlecht. Aber Gott lässt auch hier den Elia einfach laufen. Er sagt ja nicht, geh den Weg, sondern er lässt ihn einfach gehen. Eine Distanz von 350 bis 400 Kilometer, so konnte man das nachmessen. Und er hat 40 Tage Zeit. Er läuft einfach 40 Tage mit seinen Gedanken. Gott hat immer noch nichts gerade gerückt. Immer noch zweifelt Elia. Und vielleicht will er immer noch, dass Gott ihn nach Hause holt und dass er sterben kann. Die Zahl 40 ist hier tatsächlich ein Symbolwert. Denn eigentlich hätte er die Strecke auch schneller schaffen können. Dafür brauchen geübte Wanderer nicht so lange, 40 Tage für 350 Kilometer. Aber 40 Tage heißt hier nicht, ich bin lange unterwegs und ich gucke aufs Datum, sondern 40 Tage bedeutet im biblischen Kontext eine Zeit der intensiven Prüfung und der Vorbereitung auf etwas. Hier geht es darum, wenn Gott dem Elia gleich gesagt hätte, komm, du machst weiter, ich passe schon auf dich auf, weiter, hätte er nichts gewonnen aus dieser Situation, hätte er nichts von seinen Zweifeln gehabt und von seiner Schwäche, sondern er hätte einfach wieder funktioniert. Und 40 Tage bedeutet hier, Elia wird erwachsen. Elia reift heran. Elia wird, ja, besser. 40 Tage für einen geübten Bibelleser, was fällt euch da ein? Jesus war auch 40 Tage in der Wüste, mit Fasten und Beten. Mhm. Was war noch 40? Die Israeliten sind 40 Jahre durch die Wüste gelaufen. Genau. Die sind Flut, ja. Boah, super. Ich brauche ja gar nichts mehr sagen hier. Ihr habt das ja alles drauf. 40, merkt ihr, wird hier zu einem Symbol für eine Zeit, wo Menschen, wo Situationen reifen, wo Sachen entstehen, die vorher nicht entstehen würden oder die vielleicht ohne diese Zeit gar nicht entstehen würden. Dass Jesus so lange in der Wüste war, war das nötig? Ja. Hätte es schneller gehen können, wissen wir nicht. Aber diese Zeit von 40 Tagen, 40 Jahren, 40 Nächten, wie auch immer, symbolisiert die Zeit, die wir brauchen, um mit so einer Situation fertig zu werden. Vielleicht mit Trauer. Vielleicht mit einem Erlebnis, was man so schnell nicht los wird. Und alle, die psychologisch unterwegs sind, sagen, der Mensch braucht immer gewisse Zeiten, um das Ganze unter die Füße zu kriegen, also um wieder auf dem Problem zu laufen und nicht durch das Problem überwältigt zu werden. Und genau das ist die Situation hier auch. Da brauchen wir nicht Psychologie studieren, wir brauchen einfach nur die Bibel lesen. Die Bibel in die Hand nehmen und sehen, genauso weiß Gott, braucht der Mensch das und Elia braucht das auch, dass er 40 Tage rennt. Mit Angst, mit Zweifeln. Er ist unterwegs. Und er braucht Zeit dafür, für diese Situation. Auf einmal soll er umgebracht werden. Auf einmal kriegt er Gegenwind. Haben wir das schon erlebt, dass wir wegen unserem Glauben Gegenwind bekommen haben? Dass wir herausgefordert wurden? Dass wir angefeindet wurden? Und Elia rennt ja weg vor diesem Problem. Und Elia muss wachsen in diesem Problem und dafür braucht er diese lange Zeit. Und er reift daran und wird erwachsen. Gott hält das aus. Würden wir das auch aushalten? Hält das die Gemeinde aus in Borken, wenn es jemandem schlecht geht, ihn eine lange Zeit nicht zu sehen vielleicht? Oder nur ganz kurz und nur zu begleiten zu können? Wir haben oft so einen Aktivismus in uns und der ist auch gut. Wir wollen helfen. Wir wollen Gutes tun. Wir wollen jemanden anrufen. Wir wollen ihn begleiten. Und das hat auch seine Komponenten. Aber wir sehen hier, dass es für Gott ganz wichtig ist, dem Menschen erstmal Zeit zu geben und das mit sich und seinem Glauben in Verbindung zu bringen. Es soll nicht übergebügelt werden, sondern es soll tiefer reinkommen. Tiefe gewinnen, gewinnt man nur über Zeit. Und deswegen habe ich das so zusammengeschrieben, Gott lässt sich und uns Zeit. Wie viel ist tatsächlich wahrscheinlich immer beliebig? Und wie viel kann manchmal länger sein als andere, kann auch kürzer sein? Aber Gott nimmt sich die Zeit und sagt, lass doch Elia in seinen Gedanken erstmal wachsen. Und ich glaube, Elia wird auch in dieser Zeit, und das können wir ja nur mutmaßen, viel darüber nachgedacht haben, was da am Berg Karmel passiert ist und was danach passiert ist. Und er wird im Gespräch mit Gott sein und es wird hin und her gehen an Gefühlen. Und es wird alles dabei sein, was man sich wahrscheinlich denken kann an Argumentation. Sowohl dafür als auch dagegen. Aber Gott lässt sich Zeit und sagt, Elia, wenn du die Zeit brauchst, dann nimm sie dir. Und das, denke ich, könnten wir auch im Ohr behalten. In Situationen, wo wir zweifeln, in Situationen, wo wir Angst haben, wo vieles unklar ist. Nicht darauf zu drängen, dass es jetzt gleich geschieht, sondern dass wir uns Zeit nehmen, im Konflikt mit Gott zu reden, zu diskutieren und zu beten. Ich glaube, hier wird deutlich, dass Gott sich die Zeit lässt und dass er uns auch die Zeit gibt. Und dann, Gott begegnet ein drittes Mal. Aber er begegnet in der Stille. Dann kommt es dazu, dass er in dieser Höhle ist und Gott sagt, Elia, du weißt, dass ich in deiner Nähe bin, aber ich will dir das zeigen. Ich will dir das deutlich machen, dass ich, dein Gott, wirklich da bin. Und das ist was anderes, als es theoretisch wissen zu können. Elia hatte gewusst, dass Gott da ist. Er kannte ihn ja, er hat mit ihm gelebt. Aber das war Theorie in dem Moment, wo er in der Höhle war. Im Moment der Höhle wusste er theoretisch, Gott ist da. Und Gott hat auch gesagt, komm dann an den Rand der Höhle, weil ich will dir das nicht nur theoretisch nochmal sagen, du weißt es ja vom Kopf her, sondern du sollst es spüren. Du sollst es in deinem Leben tatsächlich wahrnehmen, ich, der Gott Israels, bin bei dir. Und deswegen sagt er, komm an den Rand der Tür und sieh, das, wie ich an dir vorbeiziehe. Und als Bibelleser weiß man, was jetzt passiert. Dass der große Sturm kommt, da fliegen sogar Brocken her. Und alle anderen in der Antike hätten gesagt, genau jetzt kommt Gott. Weil in der Antike wirkten die Götter oft mit Kraft, mit Macht, mit Donner, mit Blitzen. Das war das, was man so kannte, wo man zumindest hineininterpretiert hat, dass da ein Gott zornig ist, wenn es geblitzt hat zum Beispiel. Aber Elia merkt, das ist nicht mein Gott. Elia reagiert darauf. Dann gibt es Feuer. dann gibt es sogar ein Erdbeben, alles wackelt. Und da würde man doch sagen können, das kann Gott sein. Aber nein, Gott kommt bei Elia lang in einer ganz ruhigen Art, in einem leisen Wind, in einem sanften Säuseln, so lesen wir je nach Übersetzen. Und Elia geht zu der Tür oder ist ja an der Tür und merkt, jawohl, das ist Gott. Gott kommt in meiner Situation, wo es mir nicht gut geht, nicht mit der Faust, nicht mit Donner und Getöse, sondern mit dem leisen Wissen, jawohl, Gott ist einfach da. Gott braucht nicht mehr, als seine Gegenwart zu dokumentieren. Und das ist in dem leisen Säuseln. Das ist nicht in dem Demonstrieren, sondern in vielen kleinen Begebenheiten. Und ich glaube, wenn wir jetzt noch mal eine Runde hier machen würden, wo wir das erlebt haben, dass Gott mit Kleinigkeiten gehandelt hat, dass euch da wahrscheinlich auch eine Menge einfallen würde. Gar nicht, wo auf einmal eine Riesensache passiert, sondern eine Kleinigkeit, wo ein Mensch sich verändert, wo ein Mensch hinhört, wo ein Mensch plötzlich nachfragt, eine Bibel in die Hand nimmt, in einer Situation, wo man gar nicht mit gerechnet hat. Genau hier wirkt Gott scheinbar sehr intensiv. Er wirkt ja auch manchmal anders. In der Bibel gibt es einige unterschiedliche Begebenheiten, wie Gott nun wirkt. Aber hier kommt er dem Elia nahe, indem er sagt, Elia, ich will durch meine Nähe, nicht durch Kraft bei dir sein. Du bekommst nicht einfach noch mehr Kraft, um noch mehr zu machen, sondern du bekommst nur meine Nähe, mein Dabeisein, mein dich begleiten in der Wüste, in dem Unterwegssein. Und hier macht Gott deutlich, dass er anders ist, als wir das oft erwarten. Wir würden manchmal gerne einen Donner haben oder einen Blitz oder irgendwas, was mal die Menschen wirklich aufweckt. Sind wir nicht oft verzweifelt über Menschen, die nicht glauben wollen, denen das so schwer fällt, an einen Gott zu glauben, der ihnen was umsonst gibt, der ihnen was schenkt, der seinen Sohn für sie geopfert hat am Kreuz? Ist doch eigentlich eine ganz klare Botschaft und doch hören das nicht. Und man wünscht sich manchmal, dass Gott da so reinhaut und alle nimmt und wachrüttelt. Aber scheinbar ist so Gott nicht. Scheinbar kommen Menschen auf einmal zum Glauben durch eine Kleinigkeit, durch etwas, was ihnen über den Weg rennt. Wir werden demnächst wieder Taufen bei uns haben und machen das ja jetzt einiger Zeit, dass die Taufzeugnisse nicht mehr in der Gemeindestunde gemacht werden, sondern im Gottesdienst. Und das ist echt cool. Also das macht richtig Spaß zu hören, wie Menschen, die anders gelebt haben, Gott entdecken. In Kleinigkeiten, in einer Bibel, die sie plötzlich im Umzugskarton wiederfinden. Und genau hier wird deutlich, dass Gott eben anders ist, als wir ihn manchmal erwarten, mit diesem Reinschlagen, mit diesem Macht demonstrieren, wie er das ja kann auf dem Karmel. Aber wie es Elia nicht helfen würde, sondern Elia reicht die Gewissheit, Gott ist an meiner Seite. Gott ist da, wo ich bin. Und ich bin jetzt lange gelaufen und Gott ist trotzdem an meiner Seite. Ich habe lange gezweifelt und Gott ist trotzdem an meiner Seite. Gott lässt sich und uns Zeit und er will uns nicht überfordern. In der Bewältigung von Krisen gehört einfach Zeit dazu. Ob es 40 Tage oder 40 Jahre sind, spielt dabei keine Rolle. Aber wir brauchen die Zeit der Überarbeitung. Und Zweifel, sei ganz deutlich gesagt, ist keine Sünde. Wie oft wird das so befürchtet zumindest und habe es selber auch oft erlebt, in christlichen Kreisen gerne anders formuliert. Wir Christen zweifeln doch nicht. Doch machen wir. Wir erleben Dinge, die uns aus der Bahn werfen. Wir erleben Dinge, die uns unverständlich sind. Und wir können zweifeln, so wie Elia hier auch, weil es Teil unseres Glaubensweges ist. Und unser Glaubensweg dadurch erst tiefer wegkommt von der Oberflächlichkeit, sondern tatsächlich tiefer reingeht in das, was wirklich Bestand hat und hält. Und Gott sagt auch nicht, Elia, du bist toll, Elia, du bist gut. Er lobt ihn nicht und sagt, guck mal, du hast doch auf dem Berg Karmel alles so gut gemacht. Auch das brauchen wir hier, zumindest aus dieser Geschichte, nicht erwarten von Gott. Aber was sagt Gott zu Elia? ich bin da. Und am Ende der Geschichte, wenn man die weiterliest, nehmt doch mal das ganze Kapitel 18 und 19 vielleicht heute Nachmittag nochmal auf die Knie in die Bibel und lest die beiden Kapitel nochmal. Dann sagt Gott nämlich am Ende, Elia, ich bin bei dir geblieben und jetzt habe ich eine neue Aufgabe für dich. Warum passiert das alles? Weil Gott eine neue Aufgabe für Elia hat. Und weil er möchte, dass Elia diese Aufgabe gut ausfüllt. Nämlich jemand salbt, der dann nachher das Volk weiterführt. Weil er das wichtig ist, muss Elia hier erwachsen werden. Muss Elia seinen Zweifel lange aushalten und von Gott getröstet werden. Und ja, Gott spricht anders, als wir es manchmal erwarten. Was erwartet ihr hier in Borken für euch als Gemeinde? Was müsste passieren? Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir Gott nicht übersehen. In leisen Tönen, im Reden miteinander, im Sprechen miteinander. Es muss nicht immer das Highlight sein, was gerade kommt. Kann schon, aber es muss nicht sein. Ich glaube, wir können Gott in vielen Dingen erwarten. Vielleicht sogar in den Gesprächen heute nach dem Gottesdienst. Nicht nur Belangloses zu besprechen, sondern vielleicht auch etwas, was Bestand hat, was mir im Leben weiterhilft. Und Elia, so möchte ich schließen, geht nicht als Superheld hervor aus dieser Geschichte. Aber er geht hervor als jemand, der getröstet und gestärkt ist. Superhelden zweifeln nicht. Aber Christen müssen keine Superhelden sein. Sie müssen nur deutlich wissen, Gott ist an meiner Seite. Und ich kann durch das, was ich erlebe, durch mein Unterwegssein mit Gott gestärkt und getröstet werden. Das möchte ich dir, das möchte ich Ihnen auch wünschen heute Morgen. Auch vielleicht in einer ganz konkreten, auch vielleicht herausfordernden Situation. Diese Perspektive einfach nicht aus den Augen zu verlieren, dass Gott da ist, dass Gott mitgeht, mitzweifelt und die Schwäche aushält. Die Situation mit aushält und dann uns versorgt und mitgeht und uns mit neuen Aufgaben versorgt, weil er weiß, jetzt haben wir etwas gelernt, was tatsächlich unserem Glauben Tiefgang gibt. Amen.